Dieter Nuhr sagt, ich widersetze mich dem Zeitgeist, ich mache die, die glauben, alles zu wissen, lächerlich. Das hat ihn zum erfolgreichsten Kabarettisten in Deutschland, aber gleichzeitig auch zum umstrittensten Kabarettisten gemacht. Warum das so ist und was das alles mit Political Correctness zu tun hat, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich.
Dankeschön, hallo.
Herr Nuhr, wie steht's um die Meinungsfreiheit in Deutschland?
So lala, würde ich mal sagen. Eigentlich natürlich gut, man kann bei uns alles sagen. Man muss auch damit rechnen, dass man Widerrede bekommt. Insofern ist alles gut. Aber es gibt ein Problem mit der Akzeptanz anderer Meinungen. Das spielt im sozialen Kontext natürlich eine große Rolle. Das heißt, wir haben kein Problem mit dem Gesetzgeber wie in China, mit dem Staat, sondern wir haben ein Problem mit sozialen Medien. Wir haben ein Problem mit Presseöffentlichkeit, mit Denunziation, Diffamierung, Etikettierung von Andersdenkenden und Unmöglichmachung.
Das hat Sie veranlasst, einen Appell zu unterschreiben, zusammen mit anderen Intellektuellen und Künstlern. Da ist Günter Wallraff dabei, Necla Kelek, Boris Palmer. Da wird ein sehr düsteres Bild gezeichnet von der Debattenkultur in Deutschland. Wir können uns das mal anschauen. Vielleicht können Sie mal den Appell vorlesen.
Ja, es geht um von Veranstaltern ausgeladene Kabarettisten, zensierte Karikaturisten, pauschal verbotene Demonstrationen, Schriftsteller, deren Bücher aus dem Sortiment genommen werden oder von Bestsellerlisten getilgt werden, verfolgte und eingesperrte Whistleblower und Enthüller, Opernaufführungen, die abgesagt werden, Seminare oder Vorlesungen, die nicht stattfinden könnten, weil sie gestört werden, Verlage, die gedrängt werden, bestimmte Bücher nicht herauszubringen. Befreien wir das freie Denken aus dem Würgegriff. Das ist eine sehr griffige Formulierung, wie ich meine. Wie immer, wenn man etwas unterschreibt, ist man nie 100% zufrieden. Mir fehlt etwas, was ich möglicherweise sogar für das Wichtigste halte in der ganzen Sache, nämlich, dass öffentliche Debatten heute geführt werden mit den Mitteln der Etikettierung statt der Argumentation. Das heißt, es wird meistens nicht gesagt, das Argument ist falsch, sondern es wird darauf hingewiesen, dass der, der es ausspricht, falsch ist. Die Person ist falsch. Die ist rechts, die ist neoliberal. Die ist, kann aber auch links sein, die linksgrün versifft oder Volksverräter sein. Und so wird auf allen Seiten mit den Mitteln der Diffamierung freie Meinung denunziert.
Können Sie mal ein Beispiel geben? Das ist ja eine recht drastische Schilderung, was es angeblich oder wirklich in Deutschland gibt. Pauschal verbotene Demonstrationen, Karikaturisten, die zensiert werden oder
die einzelnen
Kabarettisten,
Beispiele,
die nicht auftreten dürfen.
Ja, die einzelnen Beispiele, die da genannt werden, sind für mich eigentlich nur die Spitze dessen, um das es geht. Also zum Beispiel, wenn Lisa Eckarts Auftritt abgesagt wird in Hamburg, dann finde ich die Absage gar nicht das Schlimmste. Ich finde, das ist eine redaktionelle Entscheidung, die man respektieren muss. Wenn ein Veranstalter sagt, wir wollen jemanden nicht bei uns spielen lassen, weil wir die Meinung über ihn geändert haben, dann ist das möglicherweise sogar zu akzeptieren. Dann ist aber die Begründung ist interessant. Es wurde mit dem öffentlichen Druck argumentiert in diesem Fall. Das ist erstmal schon schlimm. Und das, was ich viel schlimmer finde, ist das Argument, was Lisa Eckert entgegengebracht wurde, nämlich das ist Antisemitismus, weil es natürlich nicht zutreffend ist. Und es ist ein Argument, was nur einem Zweck dient, nicht der Diskussion, sondern der Unmöglichmachung der Person, der nicht physischen, aber doch in der öffentlichen Meinung Tötung der Person, also die Tötung der öffentlichen Person sozusagen.
Jetzt ist dieser Fall Lisa Eckert in Hamburg ja für Sie auch einer, der Sie persönlich insofern betrifft, weil Lisa Eckert immer wieder bei Ihnen in der Sendung auftritt und ich glaube, Sie halten auch relativ viel von ihr.
Ja, ich halte sie für einen der schlauesten Menschen, die ich in den letzten 30 Jahren getroffen habe, ehrlich gesagt. Sie ist eine unfassbar eloquente Person, die ein künstlerisches Lebensverständnis hat, was ich sehr schätze. Ich habe Kunst studiert und ich habe das immer so ein bisschen vermisst in der Kleinkunst, das wirklich Künstlerische, das Existenzielle. Ich glaube, dass viele Teile der Kleinkunst zu Recht als Kleinkunst bezeichnet werden. Und Lisa Eckert lebt eine Figur in der Öffentlichkeit, die verstören soll. Und das halte ich für sehr viel schöner als das, was Kabarett in den meisten Fällen tut, nämlich Meinung äußern und andere Meinungen zu diffamieren. Und was sie tut, ist viel existenzieller. Sie verstört Menschen in ihren Ansichten.
Und die Lisa Eckert jetzt vorwerfen, das sei antisemitisch, haben die einfach nicht richtig zugehört? Verstehen die das nicht? Oder steckt da irgendeine andere Absicht dahinter?
Dass sie nicht zugehört haben, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber im Wesentlichen geht es natürlich darum, um bewusstes Missverstehen. Weil wenn man sieht, was sie in meiner Sendung gemacht hat in den letzten 3 Jahren, in denen sie, glaube ich, regelmäßig zu Gast ist, weiß nicht genau wie lange, dann sieht man, dass das nicht, dass es nicht möglich ist, es antisemitisch zu interpretieren, es sei denn, man will es missverstehen oder man will sie bösartig diffamieren. Das ist auch der Punkt, um den es geht bei der Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland, dass das Attribut nichts mit der Wahrheit zu tun haben muss, sondern dass es einfach der Vernichtung der Persönlichkeit, dient.
Jetzt hat sie das, was manche Cancel Culture nennen, ja auch mal persönlich getroffen in den letzten Monaten. Und zwar war das ihr Glückwunsch an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum 100-jährigen Bestehen. Das können wir uns auch mal anschauen, einen Ausschnitt aus ihrem Gratulationstext. Vielleicht können Sie das auch kurz vorlesen.
Ist das nur ein Ausschnitt? Ist das nicht sogar komplett?
Kann sein.
Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündigt. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen.
Ja, also das war Ihre Gratulation. Das hat die DFG sogar bei Ihnen bestellt, wenn man so will, diesen Glückwunsch. Und
Und sie
der
hat
ist.
sich sehr bedankt, weil sie das als wunderbare Definition von Wissenschaft
Und
verstanden
plötzlich
hat.
war es weg von der Homepage. Wie ist das passiert?
Ja, es wurde aufgrund des öffentlichen Drucks, aufgrund von ein paar E-Mails wurde es gelöscht. Ich glaube, man muss der DFG zugutehalten, dass sie nicht gewöhnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, dass die sowas wie einen Shitstorm nicht kannten und dass die plötzlich jetzt eine Kampagne machten, die öffentliche Personen auf der Website zitierten, dann wussten die nicht, dass sie damit rechnen müssen, dass da die Personen kommentiert
Ich
werden.
versuche mal den Inhalt des Shitstorms mit meinen Worten zusammenzufassen. Wie kann man ausgerechnet den Dieter Nuhr, der ein Wissenschaftsfeind ist, der ein Klimaskeptiker ist, der ein
Leugner.
Corona-Leugner ist, wie kann man ausgerechnet den einen Glückwunsch zum 100. Geburtstag der DFG sprechen lassen?
War ein Paradebeispiel. Deswegen habe ich ja den Begriff Cancel Culture eingeführt, weil es darum ging, meine Person zu diffamieren. Weil ich bin politisch nicht verortbar, glaube ich. Das ist relativ schwierig, weil ich halt Heilslehren anzweifle von links, von rechts, von oben und unten. Und das ist für viele ärgerlich, die glauben, im Besitz der wahren Heilslehre zu sein. Das führt immer wieder dazu, dass mich bestimmte Gruppen angreifen und versuchen, vom Bildschirm zu vertreiben, weil ich einen Sendeplatz belege, der, wie die meinen, mit der falschen Person belegt ist. Und dann werden eben solche Begriffe herausgeholt wie Corona-Leugner, Wissenschaftsleugner und so weiter. Das klingt ja nicht umsonst wie Holocaust-Leugner, sondern das soll so klingen. Das ist eine bewusste Assoziation, die hergestellt wird, um meine Person sozusagen aus dem Kreis der wissenschaftlich glaubwürdigen oder rational argumentierenden Menschen zu entfernen. Tatsache ist, dass ich nie den Klimawandel geleugnet habe, dass ich Corona nicht geleugnet habe, dass das alles völlig unsinnige Attribute sind und dass ich eigentlich immer statistisch und wissenschaftlich argumentiere. Das ist sogar ein Grundprinzip meiner Arbeit.
Jetzt könnte man sagen, wir reden hier über ein elitäres Problem von ein paar Kabarettisten, die sich eigentlich nicht beschweren müssen, weil die haben eigene Sendungen im Fernsehen, also die haben doch nun wirklich ihr Forum. Aber es gibt da aus dem letzten Jahr eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, die haben herausgefunden, dass circa 2/3 der Bevölkerung meint, dass man in Deutschland vorsichtig sein muss, wenn man zu bestimmten Themen seine Meinung äußert. Glauben Sie, dass das schlimmer geworden ist oder war das immer schon so?
Grundsätzlich war das immer schon so, es äußerte sich aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass der Stammtisch schon immer dazu neigte, Andersdenkende auszuschließen. Früher war es aber der Stammtisch und der bestand aus 8 Personen und in der Mitte war ein großer Aschenbecher und das war's. Und jetzt ist es halt, Jetzt werden diese Diskussionen in sozialen Medien geführt und dann sind da plötzlich zigtausende dran beteiligt im schlechtesten Fall. Und in dem Moment fängt das an, Wirkung zu erzeugen. Also was früher am Stammtisch geredet wurde, blieb am Stammtisch. Das heißt, es war so eine Art Verpuffung. Ja, das war eine Form des Ablasses. Man konnte da alles loswerden, was man loswerden wollte, und dann verpuffte es an der Theke. Man sprach in das Glas rein und da blieb es in diesem Glas. Und dadurch, dass es jetzt in den öffentlichen Medien stattfindet und dass leider auch immer mehr Tageszeitungen, die natürlich unter sinkenden Auflagezahlen leiden, meinen, sie könnten ihre Lebensdauer noch verlängern, indem sie das Wutbürgertum im Internet in die Tageszeitung verlängern, das halte ich für eigentlich die schlimmste Entwicklung in dieser ganzen, in den letzten Jahren. Viele Tageszeitungen checken morgens Twitter und gucken, was ist am meisten geklickt worden, und das ist dann die Meldung, die in die Zeitung kommt. Und in dem Moment werden Tageszeitungen, zumindest eben so diese lokalen Zeitungen, diese kleinen Blätter, oder ich würde das auch bis hin zur Süddeutschen und so weiter verlängern wollen. Das sind Blätter, die ganz bewusst Wutströmungen aufnehmen und glauben, damit ihre Auflage stabilisieren zu können. Und das halte ich für den Untergang des Journalismus.
Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die Süddeutsche hier in der Sendung jetzt keine Chance hat, sich zu wehren. Das sage ich jetzt mal zur Ehrenrettung der Kollegen und würde.
Vielleicht kann ich es einfach damit belegen, dass zum Beispiel ein großer Artikel in der Süddeutschen dann im Zuge dieser DFG-Geschichte über den deutschen Humor und die Kläglichkeit des deutschen Humors erschien. Und in der ersten Fassung dieses Artikels stand, dass meine Sendung Mitternachtsspitzen hieß. Und nun war ich in den Mitternachtsspitzen selbst in den letzten 12 Jahren nicht mal mehr zu Gast. Das bedeutete, dieser Fehler ist dann korrigiert worden, aber es bedeutete natürlich ganz klar, der Autor hatte sich verraten. Er wusste überhaupt nicht, wovon er sprach. Es ging um ideologische Vernichtung, das war das Ziel des Artikels. Und es ging nicht um Berichterstattung eines journalistisch informierten Menschen. Das bewies dieser Fehler, der im ersten Artikel drin war, dass er dann korrigiert wurde, ist eine Selbstverständlichkeit, aber es war nicht zu leugnen.
Glauben Sie denn wirklich, dass es da bei bestimmten Medien Leute gibt, die Sie vernichten wollen? Man könnte auch sagen, der Dieter Nuhr ist eben meinungsstark, da muss es aushalten, dass einer auch sagt, nee, die Meinung teile ich nicht.
Dann würde es ja um Meinungsargumente gehen. Dann würde mir vorgeworfen, dass ich was Falsches gesagt hätte mit einem Argument. Darum geht es aber nicht. Mir werden Attribute zugeordnet. Also Wissenschaftsleugner, Corona-Leugner, Klimaleugner, das sind ja keine Argumente, sondern das sind unzutreffende Attribute, mit denen ich beworfen werde.
Wir können vielleicht mal einen Ausschnitt aus Ihrem Programm anschauen. Da geht es nämlich gerade um in dem Fall Corona, vielleicht ein schönes Beispiel, wie in Deutschland Shitstorms und Empörungskultur sich entwickelt. Darf man sowas sagen?
Wenn mir eigentlich selbstverständliche Freiheiten genommen werden, will ich, dass sich wenigstens jemand die Mühe gibt, mir das schlüssig zu begründen. Ist das zu viel verlangt? Ich meine, ich weiß, die Menschen wünschen sich jetzt einen Moses, der sie aus der Wüste führt. Ja? Oder wie man früher sagte, einen Führer. Nee, aber ich möchte Moses gerne fragen dürfen, wohin wir gehen. Ja, ich bin nämlich, was oft vergessen wird, genau wie Sie übrigens, der Souverän dieses Landes und kein Idiot. Ja? Und bitte, weil ich sehe jetzt gerade, dass schon wieder einige zu Hause Hasskommentare sauber ausformulieren. Ne? Idiot! Drecksau, arschneoliberale Faschistensau, linksgrün versiffte. Ja, weiß ich alles. Ja. Aber nicht jede Kritik an sinnlosen Einschränkungen ist eine Kritik an den Corona-Maßnahmen schlechthin. Vieles ist sehr sinnvoll wahrscheinlich, aber manches eben auch Bullshit. Und darüber muss man reden in einer Demokratie, ohne dass das gleich schon wieder als Öffnungs Diskussionsorgie missverstanden wird. Auch Frau Merkel möchte nämlich nicht an Öffnungsdiskussionsorgien teilnehmen. Ich weiß jetzt nicht, an welchen Orgien die Kanzlerin gerne teilnimmt. Aber ich bin auch nicht gern bei Orgien, wo erst noch über die Öffnungen diskutiert wird. Schon gar nicht, wenn die Kanzlerin dabei ist.
Ja, manche, manche Leute sagen, man sollte mit Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen vorsichtig sein, weil da geht es immerhin um Menschenleben. Und wenn man da kritisiert, dann spielt man am Ende Verschwörungstheoretikern in die Hände. Machen Sie sich über sowas Gedanken?
Ja, sicher, den ganzen Tag, ehrlich gesagt. Inzwischen spielt ja auch jeder Witz, der nicht über Rechte gemacht wird, spielt Rechten in die Hände. Das heißt, ich darf überhaupt nur noch Witze über Nazis machen, weil jeder, der nicht alle 5 Minuten Witze über Nazis macht, ist selber einer. Ja, so ist das indessen. Und wir haben jetzt über die Corona-Maßnahmen gesprochen. Ich habe einen sehr differenzierten Text zu diesem Thema gemacht, wie ich meine. Ich habe gesagt, dass ich nicht gegen die Corona-Maßnahmen schlechthin bin, sondern dass es mir um Einzel. Vorher habe ich über das Verbot von, glaube ich, Tennis und Golf und so weiter gesprochen, beispielhaft. Dass zum Beispiel meinem Tennistrainer Berufslosigkeit verordnet wurde, ohne dass es auch nur irgendein Indiz dafür gegeben hätte, dass seine Sportart irgendwie schädlich sein könnte. Sie findet an der frischen Luft statt in den meisten Fällen. Die Spieler haben 20 Meter Abstand. Die Bälle sind aus Filz. Da ist nichts, da hat sich noch nie jemand infiziert beim Tennis. Ja? Und das war für diesen Mann eine existenziell wichtige Maßnahme, die ihm keiner begründet hat. Und das, finde ich, muss man kritisieren dürfen. Das spielt doch niemandem in die Hände, führt den Tod von Menschen herbei. Das ist ja eine lächerliche Überzeichnung dessen, was ich tue.
Was ist Ihre Ansicht über Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, wie die zum Beispiel in Berlin?
Habe ich auch eine sehr differenzierte Meinung dazu. Auch da glaube ich, dass nicht alle Demonstranten über einen Kamm zu scheren sind. Ich komme aus einer Generation, die gesagt hat, wenn Nazis auf einer Demo sind, dann gehe ich nach Hause. Und deswegen hätte ich an so etwas nie teilgenommen. Davon abgesehen, dass ich ja gar nicht gegen die Corona-Maßnahmen bin in ihrer Gänze, sondern im Gegenteil, für die meisten Corona-Maßnahmen habe ich sehr viel Verständnis. Insofern finde ich auch, dass man den Demonstranten zu Recht vorwirft, sich nicht genügend distanziert zu haben von definitiv als Nazis auftretenden Menschen. Da habe ich auch ein Problem mit, ja. Aber noch mal ganz kurz dazu. Ich glaube sogar in der gleichen Sendung, vielleicht aber auch in einer anderen, habe ich zum Beispiel was gesagt über Herrn Drosten. Da habe ich gesagt, dieses Land hat sich unter die Herrschaft der Virologen begeben. Und das wurde als Zitat im Internet verbreitet nach dem Motto, ich sei Corona-Leugner. Der Satz ging weiter. Derselbe Satz ging weiter mit dem Satz, und das ist gut so. Und dieses, und das ist gut so, ist rausgeschnitten worden in diesem Internet anders. Das ist, dann ist man so weit, dass es ganz klar ist, hier geht es um Verächtlichmachung, hier geht es um Vernichtung einer Person, indem man ihr Dinge unterschiebt, von denen man ganz genau weiß, dass er sie nicht meint und auch nicht gesagt hat.
Ja, ich würde da gerne noch mal nachhaken. Ist das wirklich so, dass es da Leute gibt, die sie vernichten wollen? Oder haben die nicht ganz andere Absichten? Ich sage mal ganz banal, die wollen halt die Klickzahlen erhöhen, weil die sind gut für ihr Medium oder für ihren Account. Also,
ja, ich will das jetzt nicht dramatisieren, ja, aber natürlich gibt es starke ideologische Kämpfe in diesem Land. Und es gibt indessen wachsende Extremismen in diesem Land, die bereit sind, den Andersdenkenden nicht als Andersdenkenden zu betrachten, sondern ihn zu verachten, ihm zu schaden, wo es geht, und ihn auszuschließen. Natürlich gibt es das, selbstverständlich.
Wir schauen uns noch mal einen Ausschnitt an aus Ihrem Programm. Da haben Sie einen gewaltigen Shitstorm geerntet. Greta Thunberg.
Bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein. How dare you, hat sie gesagt. Wie könnt ihr es wagen? Ja. Und ja, wir müssen diese Kritik ernst nehmen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der 7,5 Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend. Eine Welt, in der über 90% der Kinder zur Schule gehen, Mädchen wie Jungen, aber der Klimawandel kommt. Und Greta will, dass wir in Panik geraten. Nun war Panik eigentlich noch nie ein guter Ratgeber. Aber natürlich muss was passieren. Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen. Bitte, irgendjemand muss anfangen. Ja? Und ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Ich bin viel unterwegs, auch Flugzeug, auch Auto, weil ich bin Tourneekünstler. Ja? Sicher, ich könnte meine Tournee auch, wie Greta, mit dem Segelschiff machen. Von Ulm nach Rostock, das geht. Donau runter, Schwarzes Meer, Zypern links liegen lassen, Gibraltar, Ärmelkanal, Ostsee, schon ist man da.
Da hat es ziemlich viel Ärger gegeben. Was ist passiert?
Ja, da gab's ja, seitdem gelte ich als Klimaleugner und so weiter. Aber auch dieser Text geht weiter. Und auch da habe ich mich ganz klar geäußert, dass es nicht um eine Entdramatisierung der Klimakrise geht, die ich auch für gravierend halte, sondern dass es darum geht, nicht billige Lösungen als Heilsversprechen zu verkaufen. Und was Friday for Future vorgeschlagen haben, lief weitgehend darauf hinaus auf das, was wir während des Corona-Lockdowns hatten, nämlich dass Welthandel eingeschränkt wird, dass der Konsum runtergehen sollte. Und ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass der Wissenschaft zu folgen eine gute Sache ist, aber dass es nicht reicht, wenn man nur den Klimawissenschaftlern folgt, sondern man sollte vielleicht auch mal auf Historiker hören, auf Soziologen und auf Menschen, die sich mit Gesellschaft und Wirtschaft befassen. Und dann wird man, glaube ich, ziemlich schnell zu dem Schluss kommen, dass wir in den letzten 40 Jahren eine noch nie dagewesene, in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesene Entwicklung hatten, nämlich dass immer schneller, immer mehr Menschen aus der Armut nach oben gerutscht sind. Und dass es, wenn wir das tun, was Friday for Future fordert, dass nämlich dass die Globalisierung zurückgefahren werden sollte, dann werden wir damit leben müssen, dass diese Menschen alle wieder aus dem Produktionsprozess rausfallen. Und das würde niemals friedlich vonstatten gehen. Davon bin ich bis heute vollständig überzeugt. Wir haben ein paar hundert Millionen Menschen in China und in Indien und in anderen Teilen der Welt, die sich jetzt 3 Reismahlzeiten leisten können und die einen ganz anderen Blick auf den Klimawandel haben als wir. Und wenn wir denen jetzt sozusagen diktatorisch verordnen, dass sie jetzt daran nicht mehr teilnehmen dürfen, an dieser Wohlstandsindustrie, dann wird es Kriege geben und Krisen, die wir so auch in der Menschheitsgeschichte noch nicht erlebt haben. Und ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen.
Jetzt gibt es ja so ein Bild von Kabarett. Kabarett macht sich über die Herrschenden lustig, macht sich über die Regierung lustig. In dem Sketch machen sie sich lustig über ein junges Mädchen, eine junge Frau, die keinerlei öffentliches Amt hat. Ist das nicht quasi im Widerspruch zu diesem aufklärerischen Aspekt des Kabaretts gegen die Mächtigen?
Ich glaube, das ist insofern ein immer wiederkehrendes, sehr lustiges Argument, weil Greta, glaube ich, im November letzten Jahres die mächtigste Frau der Welt war. Und in einer Demokratie ist die Macht beim Volk und dieses Demonstrationsrecht bedeutet, dass die Menschen ihr Machtmittel der Meinungsäußerung, des Druckmachens auf der Straße, wie sie selber das nennen, in Anspruch nehmen. Das heißt, das sind Menschen, die Macht ausüben. Das heißt, die können doch nicht für sich Kritiklosigkeit in Anspruch nehmen. Was ist das denn für ein alberner, das ist ja völlig albern, das zu erwarten überhaupt. Ja? In einer Demokratie ist das Volk als souverän selbstverständlich auch Ziel der Satire. Das ist doch, dass man darüber überhaupt reden muss, finde ich.
Haben Sie den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, ob Sie Söder oder Merz kritisieren oder ob Sie Thunberg oder Habeck kritisieren?
Ja, ich kritisiere die ja alle.
Also angreifen oder sich über die lustig machen.
Ja, das ist ja, das sind so Dinge, es wird ja dann immer als Angriff gewertet oder so. Das ist ja auch schon so eine Art Kriegsvokabular, was dann verwendet wird für eine Satire-Sendung, was ich so gar nicht teilen würde. Also ich mache ja auch Witze über Milieus, denen ich selber angehöre und ich greife mich nicht selber an. Aber wenn ich Witze mache über Söder zum Beispiel, dann wird das ja gar nicht wahrgenommen in diesen Kreisen. Die mache ich ja auch, bleibt nur völlig folgenlos halt eben. Während wenn ich einen Witz mache über Kevin Kühnert, dann habe ich halt einen Shitstorm von denen, die glauben, ihn verteidigen zu müssen. Ich weiß natürlich auch, warum das so ist. Das ist Teil meiner Generation, die nun sozusagen den Marsch durch die Institutionen nicht nur angetreten, sondern wahrscheinlich auch vollzogen hat. Und meine Generation hat da möglicherweise diese Deutungshoheit für sich beansprucht. Und wenn ich Witze über Linke mache, kriege ich den Applaus von rechts. Das versuche ich zu unterbinden, indem ich auch Witze über rechts mache. Dann erfolgt aber nicht der Applaus von links. Das ist schon komisch, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit beziehungsweise wird überhört.
Ist das dann für Sie ein Kriterium, etwas, was Sie überlegen? Bekomme ich für diesen Gag oder diesen Sketch Beifall von der falschen Seite?
Ja, das ist so ein bisschen was, wo ich, glaube ich, indessen auch das Gefühl habe, dass diese Anarchie, die Humor ja auch eigentlich hat, dass die schon so ein bisschen kastriert ist, dass man jetzt immer gucken muss, dass man deutlich macht, dass man den Applaus nicht von der falschen Seite bekommt. Ja, das ist richtig.
All das, über das wir gerade reden, dreht sich um die Frage, was darf man sagen oder was sollte man besser nicht sagen? Das wird im Allgemeinen mit dem Begriff Political Correctness umschrieben. Welche Meinung oder welche Debatte wird denn in Deutschland verhindert, unterdrückt?
Eigentlich in allen wesentlichen Themen, die wir in den letzten Jahren hatten, ist versucht worden, die Debatte zu unterdrücken. Also ich habe zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, was jetzt so ein bisschen aus dem Fokus ist. Es gab ja diese Debatte um das Stickoxid und auch da hatte ich ja einen Shitstorm, weil ich gewagt habe, darauf hinzuweisen, dass der Diesel möglicherweise als Übergangstechnik möglicherweise gar nicht so schlecht ist, weil er nämlich feinstaubmäßig das Beste ist, was wir haben. Also die Luft, die ein Diesel ansaugt, ist vom Feinstaub her dreckiger als das, was hinten wieder rauskommt. Das heißt, der Diesel funktioniert indessen, wenn er die neueste Technologie verwendet, als Feinstaubfilter. Und das ist, finde ich, lustig, weil uns der Diesel ja gleichzeitig als lebensverkürzend dargestellt wurde. Dann ging es um die Diskussion Stickoxid. Der Diesel erzeugt in der Tat mehr Stickoxid, aber ich habe damals in meiner Sendung monatelang Shitstorm geerntet, weil ich gesagt habe, dass das Stickoxid nicht das eigentlich Wichtige ist, weil das unser Leben nicht wesentlich verkürzt, während der Feinstaub unser Leben wirklich in wesentlichen Maßen verkürzt. Ich bin nämlich als Wissenschaftsfeind, der ich bezeichnet werde, wissenschaftlich manchmal gar nicht so schlecht informiert, im Gegensatz zu denen, die mich anpinkeln. Und er hatte damit auch vollständig recht. Es hat sich allerdings erst 3 Monate später ergeben und dann wurde nicht mehr groß drüber geredet. Dann verschwand das Thema einfach unterm Teppich und war erledigt. Und dann ist passiert was Interessantes. Der Shitstorm bleibt hängen, obwohl man auf der richtigen Seite war. Und plötzlich galt ich als der Kabarettist, der aneckt. Ja, als jemand, der...
Das ist doch eigentlich eine Auszeichnung für einen Kabarettisten.
Ja, ich dachte eigentlich auch. Als ich anfing, dachte ich, das sei Teil der Berufsbeschreibung, aber es wurde mir dann plötzlich vorgeworfen. Oder dann stand plötzlich in diesen Clickbait-Medien da, so stand da Merkur oder Watson oder was es da gibt oder so, ja, diese Medien, die halt so versuchen, Keile reinzutreiben, um Klickzahlen in die Höhe zu bringen. Dann plötzlich erwütet wieder oder so. Ja. Und ich wüte eigentlich nie. Ich spreche eigentlich fast immer so, wie ich jetzt spreche. Ich spreche ruhig und bin eigentlich dafür, dass ich Komiker bin, ein sehr stark argumentierender Mensch eigentlich. Ich bin so ein Mittelding. Ich bin gar kein richtiger Komiker mehr, habe ich manchmal den Eindruck. Sondern ich bin auch ein Kommentator, so halbwegs. Also das verschränkt sich so langsam, aber sicher.
Ich würde noch mal gern zurückkommen auf diesen Begriff der Political Correctness. Also wie entsteht das denn? Wer kann denn irgendwie einen Mechanismus auslösen oder festlegen, was man sagen kann und was nicht?
Das ist eine sehr interessante Frage und die wird oft als umgekehrt als Argument benutzt, wie es gibt diese Menge der Menschen nicht. Aber das ist ja klar, das ist eine Menge von Menschen im Internet, die kann man nicht benennen. Die gibt es nicht, die werden natürlich von bestimmten Medien, die das unterstützen, werden die gefüttert auch, weil die Medien das widerspiegeln dann. Ja, aber es ist natürlich eine anonyme Menge. Also der Shitstorm ist ja quasi eine sehr habe ich neulich gesagt, und ich fand die Formulierung wirklich lustig und gut, die humane Variante des Pogroms. Human, weil ja nichts passiert. Es geht ja nur um Psychologie. Es passiert kein körperlicher Schaden. Aber die Funktionsweise ist ja dieselbe. Menschen versammeln sich, nur nicht mit Fackel und Mistgabel in der Hand, sondern mit der Tastatur und versuchen, die psychologisch jemanden zu überwältigen. Und das ist die Funktionsweise.
Darf ich da mal einhaken? Also Sie benutzen jetzt ja einen sehr starken Begriff, Pogrom, der in Deutschland mit der Judenverfolgung...
Einen pointierten Begriff. Ich bin Satiriker.
Gut,
ja.
Der aber in Deutschland mit der Judenverfolgung verbunden ist.
Also, das stammt aus dem Mittelalter schon. Ja, natürlich mit der Judenverfolgung, aber eigentlich ein
wollen Sie da jetzt quasi sagen, dass das vergleichbar wäre mit Judenverfolgung? Oh, das ist doch ein völlig überzogener Vergleich, sage ich mal.
Natürlich, es ist ein überspitzter Vergleich. Es geht darum, dass man die Funktionsweise ist dieselbe. Menschen rotten sich zusammen und sind bereit, ich habe ja extra gesagt, die humane Variante. Ja, habe ich ja extra gesagt, weil es geht nur um die soziale Vernichtung. Also der Shitstorm funktioniert, eine Masse rottet sich zusammen und setzt an zur sozialen Vernichtung. Ja, und insofern habe ich gesagt, extra die humane Variante, das funktioniert so, wie auch ein Pogrom funktioniert. Nur, dass das Pogrom in der richtigen Welt funktioniert hat und zur physischen Vernichtung geführt hat, und das will ich keinesfalls vergleichen.
Ich formuliere das mit aller Vorsicht. Warum macht Ihnen denn das überhaupt was aus, wenn im Internet irgendeiner irgendwas über Sie sagt? Sie können doch sagen, hier Eiche, die juckt es nicht, wer sich an ihr reibt.
Also natürlich wird man widerstandsfähig mit der Zeit, aber es geht ja auch darum zu wirken mit dem Shitstorm. Also man muss sich gegen die Wirkkraft des Shitstorms schon wehren. Also natürlich geht es darum, wenn in dem Moment, wo mein öffentliches Bild so wäre, dass die Leute wirklich glauben würden, ich wäre Rechts- oder Volksverräter oder Klimaleugner oder Corona-Leugner, in dem Moment wäre ich ja ausgeschlossen aus der Gruppe der zivilisierten Menschen. Und natürlich würde dann keiner mehr Karten kaufen und dann würde auch meine Sendung irgendwann nicht mehr stattfinden. Dass ein Shitstorm nicht zum gewünschten Ergebnis führt, heißt ja nicht, dass der Versuch legitim wäre. Ja, das ist immer so ein beliebtes Argument und das finde ich ein ärgerliches Argument, weil auch ein Versuch der Vernichtung, der wird nicht besser dadurch, dass er nicht gelingt.
Ist das, was da im Internet stattfindet, was man mit Political Correctness auch anders umschreibt, ist das etwas Neutrales? Es gibt ja auch manche Leute, die sagen, es gäbe in Deutschland so eine Art links-grüne Debattenhoheit. Sehen Sie das auch so?
Im Journalismus kann ich das nachvollziehen, ja. Political Correctness ist ein Kampfbegriff geworden, den man nicht mehr benutzen kann heute, glaube ich, weil er erstens von den falschen Leuten benutzt wird als Kampfbegriff. Zweitens ist er leergelaufen durch die Debatte. Also ich halte es nämlich für gar nicht schlecht, wenn Menschen politisch korrekt sind. Ich halte auch zum Beispiel so etwas Ähnliches wie der Begriff Gutmensch, der sich als negativer Begriff etabliert hat von rechts und den ich für ganz und gar unpassend halte, weil ich es gut finde, wenn Menschen gut sind. Also ich habe da überhaupt nichts gegen. Mir geht es darum, wenn Political Correctness dazu führt, dass Wahrheiten nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, wenn Debatten unterdrückt werden, dann fängt sie an, zum Problem zu werden. Wenn aber dann beispielsweise ein Björn Höcke versucht, Kritik an seinem Buch als überzogene Political Correctness zu verkaufen, dann empfinde ich das auch als sehr ärgerlich, ja? Weil das, was Höcke in seinem Buch schreibt, irgendwie dass Undeutsche irgendwie entfernt werden muss aus Deutschland mit Gewalt auch. Das ist ja, ich kriege jetzt das Zitat nicht zusammen, das ist ein einziger Aufruf, das Buch von Höcke zur Gewalt gegen Undeutsches. Und das ist für mich nationalsozialistische Wiederbetätigung, Aufforderung zu einer Straftat.
Also an welcher Stelle haben für Sie Tabus ihre Berechtigung?
Da gibt es ganz viele Stellen. Ich halte Tabus eigentlich für gar nichts Schlechtes. Ich halte alteingesessene Tabus, zum Beispiel vermisse ich sehr. Also zum Beispiel, dass Nazi-Sein ein Unding war in meiner Jugendzeit. Das gab es gar nicht. Dass sich jemand als Nazi-Sein war keine Option. Ja? Und jetzt gibt es Landstriche in Deutschland, wo man mit weißen Schnürsenkel in Uniform, mit Hitler-Frisur durch die Innenstadt geht und die Leute gucken sich nicht mal mehr um. Und dass dieses Tabu gebrochen wird, daran hat die AfD natürlich übrigens maßgeblichen Anteil, die ja die Grenze zwischen rechts und ultrarechts eingerissen haben. Das nehme ich denen sehr, sehr übel. Ich glaube, dass Tabus von links und rechts außen eine starke Berechtigung hatten. Auch links gilt Gewalt gegen Menschen. Sollte immer tabu sein und so weiter. Das auf beiden Extremen, das ist nicht mehr der Fall. Auf beiden Extremen. Und diese ganzen Tabus, die da abgebaut werden, das halte ich für eine Zivilisationsverlust, den wir erleben gerade.
Ich würde gerne noch über eine ganz andere Seite mit Ihnen reden, an Ihnen. Und zwar, Sie haben Kunst studiert und Sie sind auch ein recht erfolgreicher Fotokünstler. Und wir reden da nicht drüber, sondern oder nicht nur drüber, sondern schauen uns das auch mal an. Vielleicht können Sie da zwei Worte dazu sagen.
Ich bin ja Reisender und beziehungsweise ich war Reisender, bis Corona kam. Und ich halte die Erkundung meines Lebensraums eigentlich für meine künstlerische Aufgabe, die Hinterfragung meines Lebensraumes. Und das hat viele Facetten. Die politisch-verbale Auseinandersetzung mit der Jetztzeit ist für mich nur ein Teil meines Schaffens. Natürlich nicht für die Menschen ist das, was eben die meiste Außenwirkung hat. Und dadurch ist es der sichtbarste Teil. Für mich ist das nur einer von mehreren Teilen, die ich habe. Und ich reise durch die Welt und versuche, meinen Lebensraum zu erkunden, netzartig. Das heißt, 4 oder 5 Mal im Jahr reise ich los und bringe Bilder mit. Ich habe gemalt bis Mitte der 90er Jahre, habe dann angefangen, mit der Kamera zu malen und beziehungsweise meine Bilder zu finden auf meinen Reisen. Und jetzt, wo Corona das Reisen verhindert, fange ich an mit dem, was ich an Bildern gesammelt habe in den letzten 20, 30 Jahren, zu arbeiten, die Bilder zu kombinieren. Und jetzt sieht man hier in diesem Bild aus der Halong-Bucht in Vietnam zum Beispiel, wie das Bild der Landschaft langsam in dieser vietnamesischen Wand verschwindet, wie auch in unserer Erinnerung die Bilder verblassen und Zeit sichtbar wird.
Ich versuche mal zu verstehen, wie Sie das gemacht haben. Also für mich als Laien sieht es doch so aus, als ob Sie zwei Bilder übereinander geblendet hätten. Einmal diese Landschaftsfotografie und dann ein Foto einer Wand, oder wie ist das gemacht?
Das ist ein Foto einer Wand. Das sind in der Tat Überblendungen, die aber nicht nur einfach überblenden, sondern die sind schon noch ein bisschen anders bearbeitet auch. Aber da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das sind ja technische Dinge.
Können auch noch ein paar andere.
Gerne. Ja, ich mag sehr gerne, wenn in meinen Bildern Zeit sichtbar wird und diese bröckelnde Farbe, die ich gerne in meinen Bildern habe. Das sind jetzt die Bilder, die ich geschickt habe, wo man auch bröckelnde Farbe sieht.
Das ist in Mali, glaube ich.
Das ist in Mali, genau. Das ist eine Szene ungefähr in der Mitte Mali auf dem Land. Diese Bäume, die Landschaft, die jetzt quasi in der Erinnerung mit dem Bild, mit der Farbe verblasst und im Hintergrund verschwindet, aber assoziativ immer noch das Bild freisetzt, was es vor Ort, wie es vor Ort war. Das ist meine Art jetzt in dieser Nicht-Reisezeit mit Eindrücken, meine Eindrücke zu verarbeiten, von früher wieder zu verarbeiten,
Eindruck,
zu
remixen. Sie blicken da mit ziemlich viel Wehmut zurück an die Zeit, als man noch reisen konnte.
Oh ja, das ist für mich ein existenzielles Ding gewesen, ein essentielles Ding, ja, auf jeden Fall. Aber hier ist es in Nepal, das ist Macha Puchare, das ist ein Baum, ein Berg, der direkt vor dem Annapurna-Massiv liegt und fahre sehr gerne nach Asien und auch in andere Kontinente. Also ich war überall, in allen Kontinenten ich war natürlich nicht überall, aber ich versuche überall hinzukommen, wo man hinreisen kann. Und das tut mir sehr weh, dass das im Moment nicht geht, ja, weil es mir auch eine Distanz verschafft. Ich finde, das Wichtigste, was Reisen macht, ist Distanz zur eigenen Lebenswelt ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch das, was in der Debatte, die wir gerade führen, fehlt. Ich glaube, dass sehr viel von dem, wie ich die Dinge sehe, daher kommt, dass ich relativ in der Lage bin, von außen drauf zu gucken. Das heißt, wenn man aus Indien nach Hause kommt und gerade noch den Geruch von einem faulenden Körperteil in der Nase hat, was geradezu traumatische Wirkungen hinterlässt, Gerüche, die man nach Tagen noch nachvollziehen kann, da kommt man nach Hause und fragt sich, worüber hier eigentlich gerade diskutiert wird. Insofern ist das Reisen auch, glaube ich, eine wesentliche Ursache für die Distanz, die ich zur eigenen Lebenswelt habe.
Mhm. Sie sind ja ein sehr politischer Mensch in dem, was Sie im Kabarett tun. Ich höre da so ein bisschen raus, diese Bilder, die sind zunächst mal einfach malerische Bilder, ästhetische Bilder, aber diese Botschaft, erweitere deinen Horizont und schau mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Welt und auf Deutschland, die steckt da schon auch drin.
Das ist bei mir beim Reisen mit Sicherheit Teil des Konzeptes, ja. Aber nicht alle Botschaften sind verbalisierbar. Also es gibt auch wichtige Botschaften, die sich besser in Bildern ausdrücken lassen. Dieses Bild ist jetzt nicht so exotisch, das ist in Spanien. Das ist auch, ich habe extra jetzt Bilder genommen, die irgendwie zusammenpassen. Es ist auch wieder eine Wand in Spanien, wo der Fleck in der Wand so aussieht, als würde das Meer gegen die Felsen spritzen. Und es sind Bilder, die der Natur bei ihrer Tätigkeit zuschauen, nämlich beim Sein. Und dieses einfach meditative Sein, hinschauen, erfahren und zulassen, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, die durch Tempo gekennzeichnet ist, durch konfrontative Auseinandersetzungen, sehr viel zu kurz kommt, und ich habe sehr viel übrig für diese Art der stillen Aufnahme von dem, was Leben ist. Und ich glaube, dass das eigentlich Entscheidende im Leben, nämlich zur Welt kommen, aufnehmen und wieder ableben, einfach sehr viel langwieriger, sehr viel ruhiger ist, in einem ganz anderen Fluss sich befindet als das, was wir politisch besprechen.
Entstehen diese Bilder so spontan aus dem Bauch raus oder sind Sie einer, der diese Bilder ganz bewusst komponiert? Ich will da und da so den Riss haben, das soll das ausdrücken.
Also wenn ich die Bilder dann mache, überlege ich mir natürlich, wie sie am Ende aussehen sollen. Das heißt, wenn ich die Bilder zusammensetze, dann weiß ich, dass die Einzelbilder nachher zusammenpassen sollen, wie sie nachher aufeinander liegen werden und so weiter. Aber hier ist zum Beispiel ein Bild aus Georgien, eines der schönsten Reiseländer der Welt, so ein bisschen so wie Österreich 1810. Man kann jetzt wieder hinreisen im Übrigen, was ich sehr empfehlen würde, Leute, die da waren, glaube ich, werden mir zustimmen, dass es ein einzigartige Naturerfahrung möglich ist. Auch politisch im Übrigen ganz interessant, einfach weil Georgien ein aufstrebendes Tourismusland war und in dem Moment, wo Corona kam, das einfach auf Null zurückgesetzt wurde und wir dann mit in Mail-Kontakt sind wir mit den Leuten, mit denen wir in Georgien zusammen waren, und die da geht es darum, die Mahlzeit für den nächsten Tag zusammenzukriegen. Das sind andere Probleme als die wir hier gemeinsam diskutieren meistens. Und solche Menschen haben natürlich auch einen anderen Blick auf globale Probleme wie Klimawandel oder so. Wenn man nicht weiß, was man am Abend essen soll, dann rückt der Klimawandel als Problem in den Hintergrund und wird als Luxusproblem angesehen, ja, was er natürlich nicht ist. Ja. Aber man muss das in Betracht ziehen, wenn man globale Probleme in den Griff nehmen will, dann muss man sehen, wie wird das denn global gesehen, dieses Problem. Ja, und wenn ich dann sage, dass bei uns möglicherweise der Umgang mit dem Problem des Klimawandels sehr kulturzentriert ist und sehr aus wohlstandszentriert ist, dann ist das Grund, einen Shitstorm zu starten, anstatt sich mal zu hinterfragen und zu fragen, ist da nicht was dran an dem, was der Mann da sagt? Und wenn ich dann übrigens das falsch sehe, dann bin ich gern bereit, meine Meinung zu ändern.
Wer sich die Bilder anschauen will und in Berlin lebt oder nach Berlin kommt, der kann das bis Ende Oktober tun. Im Auswärtigen Amt ist die Ausstellung Ihrer Bilder derzeit.
In der Galerie Geuer und Geuer. Das ist neu am Schinkelplatz, direkt nebenan quasi. Vom Auswärtigen Amt kann man rübergehen.
Übrigens, teilweise wirken die Bilder in in Realität dann noch gewaltiger, weil die sind teilweise auch richtig groß, so bis auf 2 mal 3 Meter.
Ja, oder 3 mal 3 Meter oder manche sind auch klein. Es ist unterschiedlich, es kommt auf das Motiv an.
Ja, war interessant, auch diese Facette von Ihnen kennengelernt zu haben. Das war Phoenix persönlich heute mit Dieter Nuhr. Herzlichen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ihnen zu Hause, bleiben Sie gesund.